Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch alle ganz herzlich an diesem Abend zu dieser Bibelstunde im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam heute wieder in Gottes Wort zu schauen, um von unserem Herrn zu lehren, um ihn zu hören, von ihm zu lernen, in sein Bild geformt zu werden. Und ich lade euch gemeinsam ein, bevor wir Gottes Wort aufschlagen, dass wir ins Gebet gehen und seine Gnade erbitten. Wir stehen dazu auf, ja. Großer Gott und himmlischer Vater, wir wissen, dass der Mensch nicht von Brot alleine lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus deinem Munde kommt. Dein Wort ist ewiges Leben und dein Wort alleine kann auch unsere ewigen Seelen stärken, ausrüsten und nähren. Und Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, so wie auch Petrus einst zu dir kam und wir sagen, wohin sollen wir gehen? Du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Und mit diesem Verlangen und mit diesem Begehren kommen wir heute zusammen als deine Gemeinde, als dein Volk, hier heute Abend in Böbingen und wollen von dir, von deinen Worten, von den Worten des ewigen Lebens hören, von ihnen lernen. Und wir wissen, dass wir bedürftig sind und dass wir abhängig sind von deinem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und wir erbeten diese Gnade von dir, dass du heute gegenwärtig bist in Kraft und im Heiligen Geist, dass wir gestärkt werden, dass wir ausgerüstet werden und ermahnt werden, ein Leben zu deiner Ehre zu leben. Bitte hilf uns dabei in Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen. Den Kolosserbrief, wir wollen heute das zweite Kapitel gemeinsam abschließen. Kolosser Kapitel 2. Die Verse 20 bis 23 wollen wir heute gemeinsam lesen und auslegen. Und hier ist sozusagen der letzte Abschnitt, wo Paulus über die Irrlehrer redet. Der letzte Abschnitt, wo Paulus nochmal einen der Inhalte der falschen Lehre aufgreift und sie verurteilt. Und diesen Text wollen wir jetzt gemeinsam lesen und hören, was uns Gott zu sagen hat. Kolosser Kapitel 2, ab Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes, und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Amen. Soweit Gottes Wort. Bisher im zweiten Kapitel in den letzten Bibelstunden hat Paulus bereits vor zwei großen Gefahren der falschen Lehrer in Kolossä gewarnt, nicht wahr? Wir haben bereits gesehen, die erste große Gefahr, vor der Paulus gewarnt hat, war die Gesetzlichkeit. Er hat bereits in Kapitel 2 ab Vers 8 und 9 und 10 und den folgenden Versen aufgezeigt, dass die falschen Lehrer die Beschneidung lehrten, aber Paulus aufgezeigt hat, wir müssen uns nicht mehr am Körper beschneiden, wir sind durch den Glauben an Jesus Christus, an unserem Leib beschnitten worden. Wir wurden wiedergeboren zu einer neuen Schöpfung. Sie lehrten auch, wie wir letzte Woche gesehen haben, in Kapitel 2 ab Vers 16, dass man sich an gewisse Speisegebote und Festgebote halten sollte des Alten Testaments. Und auch hier hat er aufgezeigt, all diese Dinge waren nur ein Schatten, aber in Christus Jesus haben wir die Erfüllung des Gesetzes. Das war also die erste große Gefahr, vor der Paulus sie warnte. Die zweite große Gefahr war der Mystizismus, der heidnische Götterkult, welche die falschen Lehrer lehrten und vertraten. Hier haben wir auch in Kapitel 2 ab Vers 8 gesehen, dass sie Engel anbeteten und die Elemente der Welt anbeteten. Letzte Woche in Kapitel 2 ab Vers 18 haben wir gesehen, dass sie wirklich die Engel angebetet haben und mystische Visionen erfahren haben, welche sie dann auch weitergegeben haben und gelehrt haben. Aber Paulus hat aufgezeigt in Vers 19, dass wir all das nicht mehr brauchen, denn Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und in ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und in der Weisheit. Er ist das Haupt, der die Gemeinde zusammenhält. Wir müssen keine Engel anbeten, wir brauchen keine mystischen Visionen, wir brauchen alleine Jesus Christus. Das sind die zwei Dinge, die zwei große Gefahren, vor der Paulus bereits gewarnt hat. Und heute, in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, warnt Paulus die Kolosse vor einer dritten großen Gefahr, nämlich vor der Askese. Davor, sich selbst gewisse Regeln aufzubürden, auf gewisse Dinge zu verzichten, um durch eigens ausgedachte Strafen sozusagen an seinem eigenen Körper das Heil Gottes und die Gunst Gottes zu verdienen und zu erarbeiten. Durch Askese. Nun, im Mönchtum des Mittelalters war die Askese stark verbreitet, auch heute noch in einigen religiösen Gruppierungen gibt es Askese, aber vor allem, wenn wir an das Mittelalter denken und an das Mönchtum, dann kommt uns dieser Begriff in den Sinn, nicht wahr? Die Mönche trugen gewisse Büßerhemden, das waren Oberteile aus extrem rauen und haarigen Stoffen, die auf der Oberfläche der Haut kratzten und scheuerten. Man schlief auf harten Betten, man peitschte sich selbst aus, man legte tagelange Schweigegelübde und man verzichtete auf Nahrung, auf Schlaf und auf sonstige Dinge. Das war eine gewisse Art Askese, um den Körper zu reinigen, zu heiligen, um näher zu Gott zu kommen, um sich das Heil zu erarbeiten. Und ähnliche Praktiken können wir auch von den Irrlehrern der Kolosser vermuten, denn auch sie, wie wir gelesen haben in Vers 21, verzichteten auf Speise. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Auch sie zerschlugen ihren Körper, auch sie misshandelten ihren Körper in gewisser Weise, wie wir in Vers 23 gelesen haben, im Nichtverschonen des Leibes. Wir werden sehen, dass sie ihren Körper misshandelt haben. Auch sie betrieben in gewisser Weise Askese, um dadurch Gottes Gunst und das Heil sich selbst zu verdienen. Nun, liebe Gemeinde, für einen Christen, für dich und mich, wenn du wiedergeboren bist, sind Selbstdisziplin und Enthaltsamkeit eine Frucht des Geistes, wie uns Galater 5 lehrt, Vers 22. Auch wir Christen müssen uns in gewisser Weise selbst disziplinieren. Auch wir müssen enthaltsam sein, wenn es um Essen geht, wenn es um Wein geht. Auch wir müssen Acht geben auf unseren Körper, denn unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das sind alles wichtige Dinge, die uns die Bibel lehrt. Aber all diese Dinge machen wir nicht, um Gottes Gunst zu verdienen. All das tut der Christ, weil er die Gunst Gottes bereits verdient hat und jetzt zur Ehre Gottes leben will. Der Christ, er achtet auf seinen Körper, er achtet auf seine Ernährung, er lebt ein Leben zur Ehre Gottes, weil ein neues Gesetz in seinem Herzen ist, ein neues Gesetz in seinem Inneren. Der Geist Gottes lebt jetzt in dem Gläubigen und dieser Geist, dieses Gesetz in dem Gläubigen bewirkt jetzt, dass er ein Leben zur Ehre Gottes lebt. Wir sind alleine durch die Gnade und allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Das ist, was Paulus immer wieder neu deutlich macht. Aber die falschen Lehrer lehrten etwas anderes. Sie lehrten nicht Gerechtigkeit allein durch Glauben und allein durch Gnade, sondern durch das Halten der Gesetze, durch die Anbetung der Engel und durch Selbstkasteiung, durch Askese. Und in unserem Abschnitt verurteilt Paulus auch diese Lehre, auch diese Handlung der falschen Lehrer und er deutet erneut auf Christus hin und zeigt, dass in Christus sind wir all diesen Dingen gestorben. Sie brauchen uns nicht mehr zu interessieren. Und Paulus zeigt zunächst in Vers 20 auf, dass wir als Christen unter einer neuen Herrschaft stehen, nämlich unter der Herrschaft von Jesus Christus und somit nicht mehr nach den Grundsätzen und Lehren dieser Welt leben müssen. Als zweites zeigt Paulus in den Versen 21 bis 22 auf, dass diese Gesetze der falschen Lehre, diese Satzungen, nicht aus Gottes Wort kommen, sondern ausgedachte Menschengebote sind und somit für uns als Christen ungültig. Und abschließend in Vers 23 zeigt Paulus, dass das Auftreten dieser falschen Lehre, Heuchelei ist und dass sie die Menschen nur betrügen. Und dass wir deswegen nicht auf das hören müssen, was sie uns sagen. Und auf diese drei Punkte wollen wir heute eingehen, um erneut zu lernen, was es heißt, unter der Herrschaft von Jesus Christus zu leben und unter der Freiheit von Jesus Christus als Christen zu leben. Das ist unser Ziel und ich bin überzeugt, das war auch das Ziel von Paulus, als er inspiriert durch den Heiligen Geist diese Worte aufgeschrieben hat. Nun zum ersten Punkt, wir stehen unter der Herrschaft Christi. Christi. Das ist, was Paulus hier gleich zu Beginn deutlich machen will in Vers 20. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Paulus sagt hier, wenn du mit Christus gestorben bist. Und hier kommt in gewisser Weise eine Feststellung zutage, wo die Paulus macht, und er sagt, ihr seid bereits mit Christus gestorben. In Kapitel 1 hat er es aufgezeigt, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus wiedergeboren wurden. In Kapitel 2 hat er aufgezeigt, dass sie mit Christus begraben wurden. Also er geht davon aus, ihr seid mit Christus gestorben. Was unterwerft ihr euch noch Satzungen, das lebt ihr denn noch in der Welt? Aber natürlich kann er auch auf die Leute eingehen, die in der Gemeinde sitzen, aber noch nicht mit Christus gestorben sind, noch nicht wiedergeboren wurden. Und er sagt, seid ihr es wirklich? Das heißt, er spricht hier zu den Gläubigen, aber auch gleichzeitig zu den Ungläubigen. Wenn ihr mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch Satzungen, als lebtet ihr in der Welt? Und Paulus greift hier mit dem in oder mit Christus gestorben sein, erneut die Einheit auf, die wir Gläubigen mit Christus haben. Auf diese Einheit ist Paulus bereits in Kapitel 2 eingegangen, wie wir gesehen haben, in den Versen 11 und 12, wo er über die Taufe geredet hat. Schaut, in Kapitel 2, Vers 12 heißt es, dass wir mit ihm, also mit Christus, begraben sind in der Taufe und in dem wir auch mit auferweckt worden sind durch den Glauben. Hier spricht Paulus also, dass wir mit Christus begraben und auferweckt worden sind. Und das impliziert also ebenso, dass wir mit ihm gestorben sind. Denn wir können nur mit ihm begraben und mit ihm auferweckt worden sein, wenn wir auch mit ihm gestorben sind. Und das greift Paulus hier auf. Er ergänzt sozusagen das, was er in Kapitel 2 begonnen hat, und zeigt auf, ihr seid auch mit Jesus Christus am Kreuz gestorben. Was genau bedeutet es, mit Christus gestorben zu sein? Ich denke, Paulus hat es zuvor in Kapitel 1, Vers 13 wunderbar aufgezeigt, was es bedeutet, dass wenn wir mit Christus sterben. Dort sagt er, der, also Gott, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, Jesus Christus, seiner Liebe. Das bedeutet es, mit Jesus Christus gestorben zu sein. Schaut mal, damals, bevor wir gläubig wurden, waren wir geistlich tot. Wir waren geistlich tot, das haben wir in Kapitel 2 gesehen. Wir lebten aber im Reich der Finsternis, im Reich des Teufels. Wir waren von Gott getrennt, wir waren geistlich tot, lebten aber physisch im Reich der Finsternis und unter der Herrschaft des Teufels. Und in diesem Reich der Finsternis, in diesem Reich des Teufels, sind wir gestorben. Dort sind wir begraben worden, dort existieren wir nicht mehr und wir sind neu geboren und lebendig gemacht worden in einem anderen Reich, nämlich im Reich Gottes, des Sohnes, seiner Liebe. Dort sind wir zum Leben erweckt worden. In dem alten Reich existieren wir nicht mehr. Wir haben eine neue Identität in einem neuen Reich. Wir haben einen neuen Herrscher. Wir sind eine neue Schöpfung, einen neuen Geist und ein neues Herz. Das bedeutet es, mit Christus gestorben zu sein. Der alte Mensch, der alte Richard, existiert nicht mehr. Es ist vergangen. Es ist vergangen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Der alte, sündige Mensch existiert nicht mehr. Wir sind neu geboren worden mit Jesus Christus. Das heißt, wir sind unserem alten Herrn, dem Teufel, gestorben. Und wir leben jetzt unserem neuen Herrn, Jesus Christus. Wir sind der alten Macht der Sünde gestorben und wir leben jetzt der neuen Macht, nämlich der Gerechtigkeit. Wir sind dem alten Ich, dem Egoismus, gestorben und wir leben nun jetzt zur Ehre eines anderen, nämlich unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Gesetz gestorben und leben jetzt in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das bedeutet es, mit Christus gestorben zu sein. Und Paulus definiert es hier im Kolosserbrief, wenn er sagt, wenn ihr mit dem Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid. Die Elemente der Welt, wir haben es bereits in der Bibelstunde gesehen, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Das Gesetz Mose. In Galater 4, Vers 3 wird das Gesetz als Elemente der Welt beschrieben. Aber auch die heidnischen Götter, wie wir bereits in Kapitel 2 ab Vers 8 gelesen haben. Auch die heidnischen Götter und die mystischen Rituale. Menschliche Gesetze. All diese Elemente der Welt, diesen Dingen sind wir gestorben. Sie haben keine Macht mehr über uns. Wir leben nicht mehr in diesem Reich der Finsternis. Diese Dinge haben uns nicht mehr zu interessieren und nicht mehr zu beeinflussen. Wir stehen nicht mehr unter dieser Herrschaft, sondern wir stehen nun unter der Herrschaft unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, der auferstandene und verherrlichte Herr. Die wohl eindrücklichste Bibelstelle, die uns dieses neue Leben in Christus beschreibt, das Gestorbensein und Leben mit Christus, ist wohl Galater Kapitel 2 ab Vers 20. Lass uns diese Stelle kurz gemeinsam aufschlagen. Galater Kapitel 2 ab Vers 19. Dort sagt Paulus, auch die Galater hatten mit dem Gesetz Probleme. Auch sie wurden wieder unterwiesen, das Gesetz zu halten. Und dort sagt Paulus ab Vers 19, denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, im Fleisch, also in diesem Körper, lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das neue Leben. Das ist das Mitsterben mit Christus. Wir sind dem Gesetz und den Elementen dieser Welt gestorben. Was wir aber jetzt leben in diesem Körper, das leben wir für den, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Schaut mal, wir lieben jetzt einen anderen Herrn. Und es kommt ganz automatisch, liebe Geschwister, und das muss man immer wieder neu von dieser Kanzel sagen. Das Christsein ist kein Leben nach gewissen Regeln, kein Zwang, jetzt anders leben zu müssen. Christsein bedeutet, wir leben jetzt automatisch ein Leben zur Ehre Gottes, weil sein Geist jetzt in uns wohnt, weil ein neues Gesetz in unserem Herzen wohnt. Das Gesetz der Sünde ist noch in unseren Gliedern, sagt Paulus in Römer 7, aber das Gesetz des Geistes ist in unserem Herzen und unser Herz steuert uns. Und wir lieben jetzt unseren Herrn, wir lieben seine Gebote, wir wollen nach seinen Geboten leben. Das macht einen Christen aus. Er muss nicht überredet werden. Komm zum Gottesdienst oder komm doch dort zum Hauskreis. Er will es automatisch tun. Es ist ein ständiger Kampf, wie wir auch am Sonntag gehört haben. Aber es ist etwas Neues in dem Christen, was davor nicht da war, nämlich ein Verlangen zur Ehre Jesu Christi zu leben. Das bedeutet es, mit Christus den Elementen der Welt gestorben zu sein. Wir stehen unter einer neuen Herrschaft, ein neuer Herrscher, und wir lieben ihn und folgen ihm nach. Und wenn das so ist, wenn das bei dir der Fall ist, wenn du mit Christus den Elementen der Welt gestorben bist und für ihn jetzt lebst, Paulus sagt, wenn das so ist, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Liebe Kolosser, liebe Böbinger, wenn ihr tatsächlich gestorben seid, den Mächten und Elementen dieser Welt, wenn ihr nun einen neuen Herrn habt und ein neues Gesetz, nach dem ihr lebt, wieso unterwerft ihr euch immer noch Satzungen, als lebtet ihr in der Welt? Dieses Wort Satzungen hat Paulus bereits in Kapitel 2, Vers 14 erwähnt. Und dort ging es um die Satzungen des Gesetzes. Dort heißt es, als er, also Gott, ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen. Also die Satzungen des Gesetzes Mose, diese sollten wir erfüllen, aber die haben wir nicht erfüllt und deswegen standen sie gegen uns, wie eine Schuldschrift. Also göttliches, heiliges Gesetz wird hier als Satzung beschrieben. Dasselbe Wort oder ein ähnliches Wort finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Vers 1, wo eine Verordnung oder auch eine Satzung vom Kaiser Augustus aus gegen den ganzen Erdkreis auszuschreiben. Das heißt, hier ist eine Satzung von einer Autorität, von einer politischen Autorität ausgegangen, eine Satzung, an die man sich halten sollte. Schaut mal, das heißt, diese falschen Lehrer in Kolossee beanspruchten für ihre Satzungen, für ihre Gebote, göttliche und königliche Autorität. Das, was sie sagten, das, was sie lehrten, das, was sie von den Kolossern forderten, sie sagen, Wir haben Satzungen für euch, so wie der Kaiser, so wie Gottes Wort, unsere Satzungen, ihr müsst sie befolgen, ihr müsst auf uns hören, das, was wir euch sagen, ist wichtig. Sie forderten Dinge von den Kolossern und beanspruchten, dass es politische und göttliche Autorität sei. Doch diese Satzungen waren nichts anderes als Menschenregeln, die sie aufgestellt haben. Weltliche Ordnungen, aber nicht göttliche Ordnungen. Diese Satzungen entsprachen nicht den Regeln des Gesetzes Gottes, nicht den Regeln des neuen Herrn, der Kolosser. Unseres neuen Herrn, wir haben einen neuen Herrn, Jesus Christus. Seine Autorität, seine Regeln, seine Satzungen, das sind die, an die wir uns halten müssen. Nicht Satzungen, die von Menschen kommen. Und deswegen sagt Paulus auch, dass diese Satzungen, dass die Kolosser sich diesen Satzungen nicht unterwerfen sollen, als lebtet ihr noch in der Welt. Wieso unterwerft ihr euch diesen Dingen, als lebtet ihr noch in der Welt? Nun, die Kolosser, aber auch wir heute leben immer noch in der Welt mit unserem physischen Körper. Was Paulus damit sagen will, ist, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft der Normen und der Werte dieser Welt leben. Wieso verhaltet ihr euch noch immer noch so, obwohl ihr unter einer neuen Herrschaft, unter einem neuen Herrscher steht, als lebtet ihr noch unter den Satzungen dieser Welt, unter den Normen dieser Welt, unter dem Zeitgeist? Wieso lasst ihr euch von den Idealen und Weltanschauungen dieser Welt beeinflussen? Ihr seid doch diesen Dingen gestorben. Ihr seid doch diesen Dingen gestorben. Sie haben keine Macht mehr über euch. Ihr solltet euch nicht mehr beeinflussen lassen von dem Zeitgeist dieser Welt. Von dem, was die falschen Lehrer als Satzungen aufstellen, wenn sie nicht aus Gottes Wort kommen. Wir leben zwar noch, liebe Geschwister, in dieser Welt, wir gehören aber zu einer himmlischen Welt. Und deshalb sollten wir uns von den weltlichen Werten nicht beeinflussen lassen, sondern vielmehr vom himmlischen Gesetz beeinflussen lassen. So Gott will, werden wir in der nächsten Bibelstunde genau darauf eingehen. Paulus sagt nämlich in Kapitel 3, Vers 1, ähnlich wie in Kapitel 2, Vers 20, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, also Kapitel 2, Vers 20, mit ihm gestorben hier, wenn ihr mit ihm auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir dürfen und sollen uns nicht beeinflussen und beherrschen lassen von den Wertesystemen dieser Welt und diesem Zeitgeist, sondern wir sind mit Christus auferweckt worden. Jetzt sollen wir nach dem trachten, was oben im Himmel ist, nämlich Gott, sein Gebot, seine Herrlichkeit, seine Ehre, seine Werte, seine Regeln für unser Leben. Weil seine Werte gute Werte sind. Adam und Eva, sie hatten es wunderbar im Garten Eden vor dem Sündenfall. Sie haben es gebrochen und sich selbst dadurch ruiniert und Schande gebracht für die ganze Menschheit. Nach Gottes Werten, nach Gottes Wort zu leben, bedeutet nicht, gefangen zu sein oder in einen Zwang gesteckt zu werden. Es bedeutet, frei zu sein. Es bedeutet, frei in Christus zu sein und in Christus zu leben. Und danach sollen die Kolosser trachten. Danach sollst du und ich trachten. Nicht danach zu fragen, was hat uns die Welt zu bieten, was können wir von der Welt auch noch mit in unser Christsein packen, sondern was hat uns Gott zu bieten und Gott zu sagen. Das ist also das Erste. Wir stehen unter einer neuen Herrschaft, nämlich unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und das ist grundlegend für alles. Das ist grundlegend für alles, was Paulus sagt und für unser ganzes christliches Leben. Und im Anschluss geht Paulus dann auf die Satzungen ein, welche die Kolosser lehrten und vertraten, und welche sie die kolossische Irrlehre natürlich und welche sie den Christen beibringen wollten und welche sie den Christen aufzwängen wollten. Und das ist der zweite Punkt, auf den wir eingehen. Die Ungültigkeit menschlicher Regeln, habe ich es genannt. In den Versen 21 und 22. Dort beschreibt Paulus ein paar dieser Satzungen von den falschen Lehrern. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dann erklärt er etwas ironisch und sarkastisch, Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das ist wieder ein Bruchstück von den Satzungen der falschen Lehrer. Und hier haben wir in gewisser Weise Vorschriften, die erneut stark an das jüdische Gesetz angelehnt sind. Sie sollen Dinge nicht anfassen, sie sollen Dinge nicht berühren, sie sollen Dinge nicht kosten. Das heißt, hier darf man gewisses Essen nicht zu sich nehmen, gewisse Speisen nicht mal anfassen. Man muss sich stark oder komplett von Alkohol distanzieren und fernhalten. Das Gesetz lehrt auch, dass man bestimmte Tiere und Aas nicht anfassen darf und so weiter und so fort. Und hier sehen wir eine gewisse asketische Praxis der Irrlehrer. Sie enthielten sich von vielen, vielen Dingen und sagten, all das, von dem müssen wir uns distanzieren. Wir müssen ein asketisches Leben, ein uns selbst kasteien und von diesen Dingen müssen wir uns fernhalten. Und jeder, der diese Dinge anfasst, jeder, der diese Dinge isst, ist kein richtiger Christ. Das war, grob gesagt, die Lehre der falschen Lehrer. Askese, Selbstkasteiung. Nun, liebe Geschwister, auch in unserer Gesellschaft heute neigen viele Menschen in gewisser Weise zur Askese, die auch vor der Gemeinde in unserer Zeit nicht Halt macht. Und ich meine hier in gewisser Weise vegan und auch vegetarische Speise. Ich denke, es ist gut, wenn ich das hier mal erwähne, dass vegan und vegetarische Speise kann gut sein, kann gesund sein, kann Platz in gewisser Weise im Leben eines Menschen haben, aber auch schnell zu einem Götzen werden. Schnell zu einem Götzen werden. Man begründet diese Ernährung in gewisser Weise durch die Bibel und man sagt, unser Körper ist ja der Tempel des Heiligen Geistes, wir müssen uns gesund ernähren, wir müssen auch Sport machen. Und alles dreht sich auf einmal in deinem Leben nur noch um diese vegane und vegetarische Speise und um Sport und Hauptsache, man ernährt sich gesund. Und du merkst gar nicht, wie du anfängst, andere zu verurteilen, die nicht so leben wie du. Und du legst Satzungen und Gebote auf andere Menschen, die Gott nicht auf sie legt. Verstehen wir? Jemand, der nicht genug Sport macht? Askese. In gewisser Weise betreibt unsere Welt Askese. Und das macht vor der Gemeinde nicht Halt. Und wir merken gar nicht, wie das zu einem Götzen wird. Wie eine gute Sache, sich gesund zu ernähren und fit zu halten, ist eine gute Sache, lehrt uns die Bibel, aber schnell zu einem Götzen werden kann und wie wir schnell zu falschen Lehrern werden und Satzungen auf andere legen und sie verurteilen, wenn sie nicht so leben wie wir. Paulus sagt in Vers 22, dass diese Dinge sind alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt worden von Gott. Wisst ihr, jede Speise und jedes Getränk hat Gott für den Menschen geschaffen. Der Mensch war die Krone der Schöpfung, das Ebenbild des ewigen Gottes. Gott hat alles für den Menschen geschaffen. Für was? Zum Gebrauch. Zum Gebrauch, dass diese Dinge zerstört werden. Dass der Mensch sie zu sich nimmt, sie in Gebrauch nimmt, dass diese Dinge zerstört werden. Das hat Gott für den Menschen geschaffen. Schau mal, die Kuh auf dem Feld wurde von Gott geschaffen, dass sie dem Menschen Milch spendet, dass sie dem Menschen Fleisch spendet. Die Kuh wurde geschaffen zur Zerstörung durch den Gebrauch. Das war Gottes Ziel, Gottes Absicht. Die Weintraube an der Rebe auf den Weinbergen in Weinstadt da oben wurde von Gott geschaffen, um dadurch Saft oder auch Wein herzustellen, damit der Mensch sie gebraucht und zerstört. Diese Dinge wurden geschaffen zur Zerstörung durch den Gebrauch. Durch die Sünde missbraucht der Mensch all diese Dinge. Der Mensch frisst und säuft und missbraucht all die guten Dinge, die Gott geschaffen hat. Aber grundsätzlich hat Gott diese Dinge gut geschaffen, dass der Mensch sie zu seiner Ehre genießt und in sich aufnimmt, in einem gewissen gesunden Maß, und Gott dadurch verherrlicht. Gott dadurch verherrlicht. Das ist die Lehre der Bibel. Wenn wir zum Beispiel 1. Timotheus Kapitel 4 aufschlagen, dort gab es auch gewisse falsche Lehrer, die ähnliche Dinge lehrten, interessanterweise. Und der Inhalt ihrer Lehre war folgendes, 1. Timotheus Kapitel 4 ab Vers 3, sie verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Hier gehen diese falschen Lehrer noch einen Schritt weiter und sagen, ihr dürft nicht heiraten. So wie die römische Kirche. Ihr dürft nicht heiraten. Gott hat die Ehe geschaffen. Gott hat die Ehe, eine wunderbare Institution geschaffen, dass wir Menschen uns an der Ehe, an unserem Ehepartner erfreuen und es genießen. Gott hat Fleisch und gewisse Speisen geschaffen, dass wir diese Dinge zu uns nehmen und dass wir diese Dinge genießen und ihn dadurch verherrlichen. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, stopp, die Dinge, die Gott geschaffen hat und die gut sind, die sollst du nicht tun. Hör auf, dieses Fleisch zu essen. Hör auf zu heiraten, hör auf, dies anzufassen. All das verunreinigt dich. Gott hat diese Dinge geschaffen, nicht, dass wir uns dadurch verunreinigen, sondern dass er dadurch verherrlicht wird. Paulus sagt in Römer Kapitel 14, Vers 14, ich lese diesen Vers vor, ich weiß und bin überzeugt, ich weiß, aber ich weiß es nicht nur, sondern ich bin überzeugt, in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist. Römer 14, Vers 14. Ich weiß und ich bin überzeugt, es gibt an und für sich nichts Unreines. Und weil Gott diese Dinge geschaffen hat und weil diese Dinge gut sind für den Menschen, waren diese Satzungen, diese falschen Lehrer, Gebote und Lehren der Menschen, sagt Paulus am Ende von Vers 22. Nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das heißt, es waren keine göttlichen Gesetze, keine göttlichen Satzungen, sondern Lehren und Geboten von Menschen ausgedacht. Es war nicht die Autorität der Heiligen Schrift, welche die falschen Lehrer gebrauchten, sondern es war die Autorität ihrer eigenen Gedanken, ihrer eigenen Fantasie und ihrer eigenen Vorstellung. Je mehr wir unseren Körper zerstören, umso heiliger und umso frommer sind wir. Wir können stark davon ausgehen, als Paulus diese Worte schrieb, nach den Geboten und Lehren der Menschen, dachte er an ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, welchen auch Jesus später zitiert. Und diese zwei Stellen wollen wir kurz gemeinsam anschauen. Jesaja, Kapitel 29, Vers 13, heißt es, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk sich mit seinen Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist. Darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam, und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Hier spricht Jesaja, Gott durch Jesaja und sagt, dieses Volk, das Volk Israel, kommt zu mir in mein Tempel. Sie nahen sich mir mit ihrem Mund, mit ihren Lippen. Sie loben mich im heiligen Tempel. Sie feiern die Feste. Aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Herz ist fern von mir. Die Juden waren fromme Gottesdienstbesucher. Sie waren fromme Gottesdienstbesucher. Doch Gott verurteilt sie hier, dass sie ihn nicht fürchten, aufgrund seiner Satzungen, aufgrund seiner Person, aufgrund seiner Heiligkeit, sondern sie fürchten die Menschen und halten Menschengebote. Wir wissen nicht, ob es hier schon in gewisser Weise Überlieferungen waren, menschliche Überlieferungen, wie es zur Zeit Jesu unter den Pharisäern und Schriftgelehrten der Fall war, ob es gewisse menschliche Lehren gab schon damals. Aber wir können davon ausgehen, wenn Gott hier sagt, dass dieses Volk, sie ehren mich nicht mit ihrem Herzen. Sie fürchten mich nicht. Wieso? Weil sie halten Menschengebote mehr als meine Gebote. Hier wurde Gottes Gebot beiseite geschoben und menschliche Satzungen in den Vordergrund gestellt. Aber die Menschen waren immer noch fromm, hielten immer noch die religiösen Zeremonien, trafen sich im Tempel, beteten zu Gott, aber das Herz war nicht dort, wo es sein sollte. Jesus tadelt zu seiner Zeit die Pharisäer mit denselben Worten wie Jesaja hier einige hunderte Jahre später in Markus Kapitel 7. Diese Stelle wollen wir noch gemeinsam aufschlagen. Ab Vers 1, wenn wir diese Worte lesen, dann sehen wir eine gewisse Parallele zu den falschen Lehrern der Kolosser. Es versammelte sich bei ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. Und halten so die Überlieferungen der Ältesten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles anderes gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße und Liegepolster. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragen ihn, warum wandeln deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Und jetzt Vers 6. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch, Heuchler, geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Das Gebot Gottes habt ihr aufgegeben und die Überlieferungen der Menschen haltet ihr. Das ist der Punkt. Sie waren religiös, sie waren fromm. Sie haben sich versammelt in der Synagoge, an den Märkten, schöne Gebete gesprochen, gefastet und so weiter und so fort. Aber das, was sie getan haben, waren menschliche Überlieferungen. Menschliche Überlieferungen, und sie haben sich nicht an das Wort Gottes gehalten. Ihr Herz war fern von dem lebendigen Gott. Äußere Frömmigkeit, liebe Geschwister, imponiert vielleicht die Menschen, aber nicht Gott. Wir können nach außen hin sehr fromm wirken, wenn wir all diese religiösen Zeremonien abhalten, wenn wir die Gottesdienste besuchen, wenn wir unsere Bibel lesen und fasten und sonstige Dinge tun, können wir Menschen imponieren. Aber Gott sieht das Herz. Gott sieht das Herz, und daran anlehnen, schreibt Paulus seine Worte und verurteilt die falschen Lehrer in Kolossee und sagt, nach den Geboten der Lehren, nach den Geboten und Lehren der Menschen legen sie Satzungen auf euch. Sie selbst halten diese Gebote und Lehren von Überlieferungen und Menschen und legen sie noch auf euch drauf. Aber das sollen wir nicht tun. Das sollen wir nicht tun. Wir haben einen neuen Herrn. Und wir leben nach seinem Ratschluss, nach seinen Satzungen, nach seinem Willen und nicht nach dem Willen von den Menschen. Wir müssen hier diese Warnung hören, wie die Kolosser auch damals, liebe Geschwister. In dem Volk Gottes gab es schon immer solche, und es wird immer solche Menschen geben, die nach außen hin einen Schein von Frömmigkeit haben. Aber ihr Herz ist fern von Gott. Wenn es damals zur Zeit Jesajas der Fall war, im Alten Testament, wenn es zur Zeit von Jesus der Fall war, wenn es zur Zeit von Paulus der Fall war, dann ist es auch heute in unseren Reihen der Fall. Es gibt Leute, die nach außen hin wirklich fromm aussehen, aber ihr Herz ist fern von Gott. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wir müssen uns prüfen. Alles, was du tust, dein Dienst, tust du es, weil du Gott liebst? Weil du einen neuen Geist und ein neues Herz hast, mit neuen Satzungen in deinem Herzen. Gott sagt in Jeremia 31, Vers 31, glaube ich, steht es, dass Gott sagt zu dem Volk Israel, und ich werde ein neues Gebot geben und ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Mein Gesetz in euer Herz schreiben. So wie Gott mit seinem Finger das Gesetz auf die steinerne Tafel geschrieben hat, welches kein Mensch halten kann, so schreibt Gott jetzt mit seinem Finger sein Gesetz in dein und in mein Herz. Und jetzt können wir zu seiner Ehre leben. Weil, wieso? Nicht weil wir das Gesetz der Buchstaben halten, sondern das Gesetz des Geistes in unserem Herzen. Lebst du zu seiner Ehre, weil sein Gesetz in deinem Herzen ist? Oder um Menschen zu imponieren? Oder tust du diese Dinge, um Gott zu verherrlichen? Dein regelmäßiges Fasten ist eine gute Sache. Es kann sehr nützlich sein für das eigene Glaubensleben. Aber wenn du es von anderen Leuten erwartest und die verurteilst, die es nicht tun, und dich selber als heiliger siehst, als die, die nicht so oft fasten wie du, dann ist es Gesetzlichkeit. Dann ehrst du Gott nicht mit deinem Herzen. Oder dein absolutes Verzicht auf Alkohol jeglicher Art ist eine gute Sache. Eine gute Sache. Aber wenn du diese Satzung auf andere aufbürdest, die Gott auf sie nicht aufgelegt hat, dann ist es eine schlechte Sache. Verstehen wir? Wir neigen stark dazu, auf andere Menschen Dinge zu legen, die Gott nicht auf uns aufgelegt hat. Wir müssen danach trachten, nach den Geboten unseres Herrn Jesus Christus zu wandeln, die in unserem Herzen geschrieben sind, die wir tun können, weil sein Geist in unserem Herzen ist. Nun abschließend geht Paulus darauf ein, dass diese falschen Lehren nach außen hin zwar fromm sind, wie wir gesehen haben, dies aber eigentlich nur Betrug ist. Sie betrügen sich und sie betrügen auch diejenigen, auf die sie die Satzung legen. Und das ist der dritte und letzte Punkt, der Betrug menschlicher Lehren. Der Betrug menschlicher Lehren. Hier sagt Paulus, über diese Gebote und Satzungen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Mit dem Wort dies bezieht Paulus sich nicht in erster Linie auf die falschen Lehrer, sondern auf die Satzungen, welche die falschen Lehrer aufstellen. Also die Satzungen der Reinheitsgebote, die Satzungen, sich Essen zu enthalten, die Satzungen, gewisse Dinge nicht anzufassen und so weiter und so fort. Diese Satzungen haben zwar einen Schein von Weisheit, einen Schein von Weisheit. Schaut mal, wie wir gesehen haben, die Juden, die haben die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr hoch gehalten. Sie haben sie für sehr weise und sehr fromm gehalten, nicht wahr? Gerade wegen ihren Praxisen, die sie ausgeübt haben. Ihre frommen Rituale und so weiter und so fort. Und Salomo lehrt auch, dass der Anfang der Weisheit darin besteht, Gott zu fürchten, nicht wahr? Gott zu fürchten. Und dieses Auftreten der falschen Lehre hatte einen Schein von Gottesfurcht. Sie hielten ja gewisse Gesetze. Es war ein Schein von Weisheit, aber eben nur ein Schein, eine Illusion, ein Schatten von Weisheit, aber nicht Weisheit an und für sich selbst. Wir haben bereits gesehen, dass in Jesus Christus alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit verborgen und zu finden sind. In der Person und in dem Werk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darin ist Weisheit zu finden. Und nicht in äußerlichen Handlungen. Nicht in äußerlichen Handlungen. In Christus haben oder bekommen wir nicht nur einen Schein von Weisheit. In Christus haben wir die Person der Weisheit selbst. Die Quelle der Weisheit. Die Quelle der Weisheit, wie wir ewiges Leben empfangen, wie wir Gott fürchten lernen und zu seiner Ehre leben können. Doch dieser Schein der Weisheit der falschen Lehre bestand, Paulus sagt es hier, bestand darin, in eigenwilligem Gottesdienst, in Demut und im Nichtverschonen des Leibes. Wie wir gesehen haben, ihre religiöse Praxis, ihr Gottesdienst war kein Gottesdienst nach biblischen, nach göttlichen Maßstab, sondern nach selbst erfundener Religion. Nicht wie Gott es vorgeschrieben hat. Gottes Wort war für sie nicht der Maßstab aller Dinge, sondern das Gebot der Menschen. Ihre Weisheit bestand auch in Demut, sagt Paulus. Und wir haben bereits gesehen in der letzten Bibelstunde, dass dieses Wort Demut auch das Fasten mit einbezieht und die Anbetung der Engel und ein demütiges Auftreten, indem man sich selbst kasteit. Also hier wird nochmal kommt die Askese zum Vorschein, indem man seinen Körper misshandelt und so weiter. Und im Nichtverschonen des Leibes. Im Nichtverschonen des Leibes. Gerade dadurch, indem man sich von Dingen enthält und seinen Körper wirklich zerstört und misshandelt, weil man Dinge, die Gott gegeben hat, die gut für uns Menschen sind, verabscheut und ablehnt. Sie zerstörten ihren eigenen Körper und somit sündigten sie. Sie glaubten, ähnlich wie die Gnostiker einige Zeit später, dass der Körper des Menschen böse ist und sündig ist und deswegen muss man den Körper auch zerschlagen und zerstören und somit zerstört man auch die Sünde des Menschen. Man wächst in der Heiligung. Das war das Denken dieser Leute. Je mehr man dem Körper Schaden zufügt, je mehr man dem Körper schadet, umso heiliger und umso frommer wird man. Und Paulus sagt hier ganz klar, diese Praxis ist wertlos. Er sagt hier, und nicht in einer gewissen Ehre oder diese Dinge haben keinen Wert, keine Ehre, sondern dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Diese Dinge sind wertlos. Sie ehren Gott nicht und sie sind ohne Wert, haben keinen Sinn in für sich. Sie bringen den Menschen in der Heiligung nicht weiter, sondern was führt es? Zu was führt es? Zur Befriedigung des Fleisches. Man fühlt sich gut. Heute schon wieder eine Woche rum, wo ich gefastet habe. Heute schon wieder einen Monat auf einem harten Boden geschlafen. Und der Mensch fühlt sich gut. Zur Befriedigung des Fleisches beschreibt genau diesen Zustand. Er fühlt sich gut. Er hat etwas geleistet. Er denkt, er ist jetzt Gott näher gekommen und heiliger geworden. Und anstatt demütig zu sein, wie sie sich selbst bezeichnen hier, ihr Gottesdienst war ein demütiger Gottesdienst, werden sie stolz und hochmütig und überheben sich über all diejenigen, die nicht so fromm und heilig sind wie sie selbst. Das heißt, ihre Praxis führte nicht zu einem heiligen Leben und zerstörte nicht die Sünde in ihnen, sondern diese Praxis führte zu einem gottlosen Leben und förderte die Sünde in ihrem Herzen, nämlich den Stolz. Und so betrügen sie sich selbst, die falschen Lehrer. Und sie betrügen auch andere, denen sie diese Dinge aufbürden und auflegen. Wir werden in Kapitel 3, dort geht Paulus systematisch vor und zeigt auf, wie wir als Christen, die wir unter der Herrschaft von Jesus Christus leben, Sünde tatsächlich töten können und in der Heiligung wachsen können. Ab Vers 5, tötet nun eure Glieder. Ab Vers 8, jetzt legt aber auch ihr das alles ab. Ab Vers 12, zieht nun ihr an und so weiter und so fort. Hier gibt Paulus uns detailliert ein Handbuch in die Hand, wie wir Kraft des Glaubens und Kraft des Heiligen Geistes in unserem Herzen Sünde töten können und in der Heiligung wachsen können. ohne uns aber selbst zu kasteien zu müssen. Wir können weiterhin wunderbare Speise zu uns nehmen, die Ehe genießen und sonstige Dinge tun und gleichzeitig die Sünde töten und Gott zur Ehre leben. Das ist die Freiheit von uns Christen, liebe Geschwister. Wir dürfen alles genießen. Alles ist uns erlaubt. Nicht alles dient uns zum Guten. Aber wir können alles zu Gottes Ehre genießen. Nichts, was wir tun, mehrt die Liebe Gottes oder schmälert die Liebe Gottes. Gott liebt dich, wenn du sein Kind bist, mit einer ewigen und bedingungslosen Liebe. Nichts, was du tust, schmälert oder mehrt diese Liebe. Sie ist schon vollkommen. Und wir sind in Jesus Christus gerechtfertigt, vollkommen freigesprochen vor Gott, dem Vater. Nichts, was wir tun, mehrt diese Gerechtigkeit oder schmälert diese Gerechtigkeit. Denn Gott sieht seinen Sohn Jesus Christus in uns. Und das genügt ihm. Das genügt ihm. Wir können und müssen und sollen nichts mehr dafür tun. Nichts mehr dafür tun. Wir sehen also, liebe Geschwister, im Kampf gegen diese drei Gefahren, die Paulus in den letzten Versen aufgegriffen hat, hat Paulus immer wieder mit Christus erwidert. Das war der Gegenstand, mit dem er den falschen Lehrern entgegengetreten ist. Christus, Christus, Christus. Sie kamen mit dem Gesetz und mit der Beschneidung und mit den Speisegeboten und Paulus hat aufgezeigt, Christus, in ihm sind wir beschnitten. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Sie kamen mit mystischen Visionen und Engelverehrungen und Paulus sagt, Christus ist das Haupt dieser Engelwesen. Christus ist das Haupt der Gemeinde. An ihm müssen wir uns halten. Und sie kamen mit Askese und gewisse Praktiken und er sagt, nein, in Christus sind wir all diesen Dingen gestorben. Was brauchen wir, liebe Geschwister? Christus. Wir brauchen mehr von ihm, müssen mehr von ihm sehen, mehr von ihm lernen, mehr für ihn leben und ihn mehr lieben. Wir müssen uns beständig vor Augen halten, dass wir mit Christus gestorben sind. Dass das eine Realität in deinem Denken wird. Nicht nur eine geistliche Realität, sondern auch eine Realität in unserem Denken. Dass wir jeden Tag leben, als seien wir der Welt gestorben und leben jetzt für Christus. Denn in ihm gehören wir zu einem neuen Königreich, stehen unter einem neuen Herrscher, mit einem neuen Geist und einem neuen Gesetz in unserem Herzen. Nun, da wir wie die Kolosser aber in dieser Welt leben und wir genauso wie sie damals in der Gefahr stehen, beeinflusst zu werden von irdischen Werten, von weltlichen Idealen und so weiter und so fort, müssen wir stets uns mit Christus beschäftigen, mit seinem Wort. Und so möchte ich abschließend eine Stelle aus Römer Kapitel 12 mit uns lesen, die uns genau das aufzeigt, die das Gesagte zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Paulus sagt hier in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst oder Gottesdienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Liebe Geschwister, hier werden wir als Christen aufgefordert und ermahnt, in gewisser Weise ein hingegebenes Leben zu leben. Was bedeutet, teilweise auf Dinge zu verzichten? Was bedeutet, teilweise Opfer in Kauf zu nehmen? Aber wie sollen wir es tun? Nicht um Gottes Gunst zu verdienen, sondern angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, angesichts der Tatsache, dass Gott uns Erbarmung geschenkt hat, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dass wir in Jesus Christus aus lauter Gnade und durch Glauben frei gerechtfertigt werden. Deshalb gebt eure Leiber hin, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Und jetzt, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Die falschen Lehrer, was war ihr Gottesdienst? Ein eigenwilliger Gottesdienst in Demut und nicht verschonen des Leibes. Wir sollen uns hingeben, zur Ehre Gottes zu leben. Das gefällt Gott. Das ist ein angenehmes Opfer, ein angenehmer Gottesdienst für ihn. Und wie können wir das tun? indem wir nicht gleichförmig sind dieser Welt. Das heißt, indem wir uns nicht beeinflussen lassen von den Lehren und Idealen und Einflüssen dieser Welt, sondern durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unsere Sinne müssen erneuert werden. Und das geht alleine, indem wir durch den Heiligen Geist und Gottes Wort seine Sinne, seine Satzungen verstehen, lieben und leben lernen. Und das ist die Aufforderung, wenn du unter der Herrschaft von Jesus Christus stehst, wenn du mit Christus gestorben bist und mit ihm auferweckt worden bist, dann gilt diese Satzung für dich. Wenn du noch nicht mit ihm auferstanden bist, wenn du noch nicht mit ihm gestorben bist, dann gilt für dich der Ruf, kehr um und tu Buße und glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden und dann lebe zu seiner Ehre und lass dein Herz, dein Sinn erneuern durch Gottes heiliges, vollkommenes und wunderbares Wort. Amen.